Mutter Erde ernährt uns, egal ob in Syrien oder in Afrika oder hier in Deutschland, da wo unser Essen ist, ist unsere Heimat. Mit den Wurzeln der Blumen, die wir da ausgesät haben, auch ein bisschen mehr Wurzeln wachsen konnten. So müssen die Projekte sein, dass die immer auf Augenhöhe stattfinden, mit gegenseitiger Wertschätzung.
Sie war es, die mir dieses Kraut als Pflanzenorakel zugelost hat. Sigrun, meine Kräuterlehrerin, die wir heute als Interviewgast begrüßen dürfen. Sie brachte mich in Kontakt mit mir selbst und mit der Brennnessel, die ich seitdem nahezu täglich in meinen Alltag integriere. Wie das geht und wieso überhaupt? Buche noch schnell unseren Brennnessel-Workshop am 16. April. 2 Stunden online, die sich tief in dein Herz brennen werden. Anmeldung unter www.lunaherbst.de. Und damit herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast, der dir Woche für Woche die wilden Pflanzen nach Hause holt. Wir sind Mo und Melanie und teilen hier unsere Naturverbundenheit, weil wir darin eine wesentliche Lösung für die derzeitigen Herausforderungen auf diesem Planeten sehen. Und wir alle können so viel tun, wie wir heute auch hören werden. Wir sprechen mit Sigrun Zobel, die mich tief geprägt hat. Im Special Beruf Kräutermensch nimmt sie daher für mich eine ganz besondere Rolle ein. Sie leitet nicht nur seit 25 Jahren den 18.000 Quadratmeter großen Naturerlebnisgarten in Herten mit insgesamt über die Jahre 125.000 Gästen und jährlich 300 Veranstaltungen. Nein. Sie hat es geschafft, einen ganz besonderen Ort für geflüchtete Frauen zu schaffen und sie durch den Kontakt zu Wildkräutern hierzulande ankommen zu lassen. Wir picken uns jetzt dieses Engagement im Hinblick auf Menschen mit Migrationsgeschichte heraus und erfahren, warum Herzblut eine wichtige Zutat ist, aber es ohne ein dickes Fell und jede Menge Behördenkram auch nicht geht. Sigrun, nur ganz wenige Frauen, und in der Tat waren es bis jetzt nur Frauen, haben es bis jetzt mehrfach in den Podcast geschafft. Du bist eine davon. Das liegt sicher an meiner ganz besonderen Bindung zu dir, aber auch an 2 weiteren Faktoren bzw. Fakten. Stichwort Kräuterfrau. Du hast deine Projekte bereits vor 25 Jahren mit dem Naturerlebnisgarten in Herten gestartet. Vorher warst du ewig beim BUND aktiv und so lange lebst du schon deine Leidenschaft für Wildpflanzen aktiv aus, zu Zeiten, wo manche Hörerin vielleicht noch gar nicht auf der Welt war. Diese Leidenschaft mit allen Höhen und Tiefen, Rückschlägen und Erfolgen. Zum anderen, und das ist eben jetzt unser Schwerpunkt, möchten wir gerne von dir hören, warum gerade die Kraft der Kräuter so integrativ ist und was sie in Sachen Integration und Inklusion bewirken kann. Stell dich daher gerne zum Anfang nochmal ganz kurz vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder unterhalten können über meine Arbeit, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und wie du sagst, ich bin jetzt in diesem Jahr 40 Jahre beim BUND. Und wir haben vor 25 Jahren den Naturerlebnisgarten gegründet und angefangen natürlich mit Kindergruppen, Kindergarten und Schulklassen. Und das Thema Kräuter, Wildkräuter war immer schon eine Leidenschaft von mir, damit zu kochen und auch Hausmittel herzustellen. Und das ist natürlich mit den Kindern gelaufen. Und über die Kinder, die von Eltern begleitet wurden, bin ich dann dazu gekommen, auch mehr und mehr Erwachsene mit zu begeistern für das Thema Natur und Heilkräuter. Und dadurch ist halt dann auch irgendwann, ne, vor jetzt 6, 7 Jahren, die Salix Kräuterschule noch entstanden. Und die Projekte sind im Grunde eingebunden mit den Kräutern in alle unsere Angebote, ob es Jugendliche sind, ob also Kinder vom Kindergartenalter an bis ins Seniorenzentrum kommen Menschen zu uns. Und das ist ja das Integrative, das Tolle, wenn man halt mit Kräutern was zubereitet und man gemeinsam sich an den Tisch setzt und isst und sich unterhält. Das ist so verbindend und Da kommt man in Gespräche und man kann halt dann auch ganz, ganz viel übereinander auch ja voneinander lernen, von den unterschiedlichsten Gruppen, ob es von den Senioren sind. Ich gehöre ja auch schon dazu mit 67, aber wenn dann 80, 90-Jährige dabei sind, die haben noch wieder andere Erfahrungen aus ihren Gärten. Und das finde ich so total spannend und schön.
Das heißt, man trifft sich in dem, für die, die es nicht kennen, einem ungefähr 18.000 Quadratmeter großen Garten in Herten, also inmitten des Ruhrpotts, wirklich auf einer alten Zechenanlage, die nicht weit war. Und Sigrun hat da eben seit über 25 Jahren gewirkelt und gewerkelt und einen irrsinnigen Garten geschaffen, umrahmt von der Weide, der Salix, die eben sozusagen deine Symbolpflanze ist. Und wir wollen uns jetzt mal konzentrieren zunächst auf die Arbeit mit einer ganz besonderen Gruppe, die du weit vor der Zeit aufgenommen hast, nämlich die Arbeit mit geflüchteten Frauen. Du hast sie eben auch angenommen, so wie du manche Pflanze im Garten willkommen heißt. Und erzähl doch mal ein bisschen Geschichte darüber.
Ja, 2015 war ja das Jahr der großen Flüchtlingswelle und da hatte das Land NRW aufgerufen, Ideen zu entwickeln, Heimat NRW und um Menschen willkommen zu heißen. Da sollte noch eine Willkommenskultur geschaffen werden. Und da war ich direkt Feuer und Flamme und hatte auch schon Kontakte zum Haus der Kulturen, zur Flüchtlingsberatungsstelle hier in Herten und habe dann direkt vorgeschlagen, auch bei einer Veranstaltung mit dem Ministerium doch ein Projekt zu machen, ein Gartenprojekt, was ganz niedrigschwellig ist, gemeinsam Gärtnern, gemeinsam Gemüse anbauen und gemeinsam kochen und darüber halt auch sich besser kennenlernen und sich annähern und natürlich auch Deutsch, Sprachbarrieren versuchen zu überwinden. Und das habe ich dann damals auch durchgesetzt bekommen über die Nordrhein-Westfalen-Stiftung.
Genau, aber dann ist es ja erstmal der Verwaltungsakt, den du geschafft hast. Und dann kommen ja sicher, also wie ging es dann weiter? Wo, dann kamen tatsächlich auch Frauen zu dir aus ganz
Genau.
unterschiedlichen Ländern, ohne irgendein Wort Deutsch und erst recht nicht ohne das Wort Malve oder Löwenzahn zu kennen.
Richtig, richtig. Wir hatten dann Frauen an die 20, circa 20 Frauen, die kamen. Wir wussten auch gar nicht, wer kommt. Wir haben dann das Gartentor aufgemacht, haben das bekannt gegeben, in der Flüchtlingsberatungsstelle. Und wir hatten sehr viele Frauen damals aus Afghanistan, die auch überhaupt kein Deutsch sprachen, die auch mit vielen Kindern kamen, wo wir erst auch nicht mitgerechnet hatten. Und da waren sehr viele junge Familien, die nach Herten gekommen sind. Und wir hatten dann ein Projekt für die Männer. Das hat mein Kollege geleitet. Und ich hatte dann die Frauen mit den Kindern jede Woche einen Nachmittag fest im Garten zum Gärtnern.
Und wie ging das dann? Also ich meine, ihr habt euch mit Händen und Füßen, nehme ich an, verständigt.
Richtig, wir haben mit Händen und Füßen, wir haben die Werkzeuge vorgestellt, die auch teilweise anders in den eigenen Ländern waren, vor allem die Frauen, die aus afrikanischen Ländern kamen, die haben mehr mit einer Hacke gearbeitet, wo wir dann auch geguckt haben, welches Gartengerät passt bei uns. Und wir haben es im Grunde vorgemacht und ausprobiert, was manchmal auch zu viel Lachen geführt hat. Also im Grunde beim Tun haben wir geübt. Wir haben Samentüten gehabt zur Auswahl. Wir haben dann überlegt, was wollen wir, was kennen die Frauen von unserem Gemüse? Haben die vielleicht auch eine Möglichkeit, Samen mitzubringen? Und auf welchen Beeten wollen wir arbeiten? Und da haben wir dann aus dem Männerprojekt auch Hochbeete gebaut bekommen, also dass wir das auch noch so ein bisschen verbinden konnten. Und es waren am Anfang auch dann ganze Familien, dass der Vater wusste, da kann dann meine Frau mit den Kindern dran gärtnern. Und das war halt auch schön, dass wir da parallel zueinander die schwierigen Arbeiten, wenn irgendwo jetzt Weiden zu schneiden waren und wir brauchten nur die Ruten, um was zu bauen, dass dann die Männer das halt gemacht haben und wir uns zugearbeitet haben. Und da waren dann Frauen aus Afghanistan, aus Kambodscha, aus Somalia, Nigeria. Und jetzt seit 3, 4 Jahren haben wir sehr viele Frauen aus Syrien dabei. Na,
Und
die machen im Grunde jetzt im Moment die Hauptgruppe aus.
ja, dieser Garten vereinigt dann ganz unterschiedliche Kulturen, ganz unterschiedliche, ja, Mentalitäten, Länder. Und du sagst auch, sie brachten Samen mit. Das heißt, sie haben unter Umständen auch den Garten neu geprägt.
Ja, mit Sicherheit. Die Frauen aus Afghanistan waren auch noch mehr. Da waren mehr Frauen dabei, die Garten zu Hause auch hatten und kannten. Und das war halt auch da im Grunde so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat sich etwas gewandelt, weil wenn Frauen aus Großstädten kommen oder die halt auch überhaupt keine Erfahrung haben mit Gärtnern, da müssen wir natürlich noch wieder anders herangehen. Und da sind auch nicht immer, ist nicht immer die ganze Gruppe an Gartenbau interessiert, dass wir jetzt auch dazu übergegangen sind, auch dann mal was anzubieten, wie auch jetzt mal gerne, die wollen gerne auch handarbeiten, dass wir dann unsere Zäune eingehäkelt haben, wo dann auch die Kinder mitgeübt haben, mitzuhäkeln, dass wir unseren Zaun dann was geschmückt haben oder dann irgendwie ein Banner hergestellt haben. Also künstlerisch oder mehr auch Handarbeit oder aber das Kochen ist natürlich bei allen immer beliebt, wenn aus Früchten dann aus dem Garten dann Marmelade oder Chutneys gekocht werden. Und vor allem, wenn jeder was mit nach Hause nehmen kann für die Familie zum Probieren. Das ist natürlich immer verbindend.
Gibt es denn ein Kraut, was Sie immer kennen oder vielleicht was so eine Art Universalkraut ist, mit dem man immer alle Menschen begeistern kann?
Ja, also jetzt natürlich der Bärlauch ist jetzt der Renner schon im Garten wieder und klar, Schnittknoblauch, also Thymian, Rosmarin, also die Kräuter, die auch bekannt sind, auch in Syrien, die sind natürlich beliebt. Und wir haben natürlich da auch immer wieder auch alles mit gewürzt. Und die Gerichte, die wir kochen, die sind halt auch dann wirklich so ein Melting Pot am Feuer, wo halt dann auch wirklich alles ausprobiert wird. Und wir versuchen aus jedem Rest, was du ja auch immer propagierst, eine Resteküche und dass wirklich jeder Trester, ob wir Apfelsaft pressen, da haben wir dann noch wunderbare Pfannkuchen mit Zwiebeln und Knoblauch und Kräutern aus dem Apfeltrester gebacken am Feuer. Und das ist so schön, dass jeder eine Idee hat, wie man was auch noch wieder verwerten kann. Und da merkt man halt dann auch, das sind im Grunde meistens Hausfrauen, die auch kochen gewohnt sind. Und das ist halt wunderbar, halt dann zu gucken, was die Natur uns alles da auch schenkt. Und ja.
Und gibt es denn dann hohe Fluktuationen? Also manche mussten wahrscheinlich auch wieder gehen oder bleiben sie? Also wie ist das?
Also bei den Frauen haben wir bisher niemanden verloren durch Abschiebung. Sind Familien, wo die Kinder jetzt auch teilweise jetzt schon in der Ausbildung auch sind. Und die schon jetzt auch dann seit 2016 schon hier sind. Und bei dem Männerprojekt ist es wirklich bei einigen gewesen, wo es uns sehr wehgetan hat und wo wir auch gekämpft haben, weil wir auch Arbeit besorgt hatten, Ausbildungsplätze besorgt hatten und trotzdem wurde abgeschoben dann, na, in sogenannte sichere Herkunftsländer, was aber dann in den Fällen nicht immer so war. Und das tut dann auch weh und das muss man dann auch aushalten. Und da denke ich, das muss man wissen, wenn man so ein Projekt macht, das ist jetzt nicht nur Spaß. Wir übernehmen da auch eine große Verantwortung, weil wir können da nicht sagen, so, jetzt ist ein Jahr Fördergeld geflossen und jetzt, ne, ist wieder das Gartentor zu. Also ich versuche, wir hatten ja nur ein Jahr eine Finanzierung und danach auch ein Jahr habe ich über Spenden und eigene Gelder das finanziert, um auch zu gucken, dass wir eine Kinderbetreuung hinbekommen. Wir haben sehr, sehr viele im Ehrenamt, die helfen, aber alles kann man nicht ehrenamtlich stemmen. Und auch die Kosten für Fahrkarten, man braucht halt dann auch Gelder, weil nicht alle sich erlauben können, dann jede Woche ein Busticket zu kaufen. Und wenn die Kinder dann auch noch bezahlen müssen. Und deshalb muss man halt auch immer sehen, ja, wie schafft man Öffentlichkeit und wo sind vielleicht Menschen bereit, auch was da zu finanzieren?
Das heißt also, du bist ja genau auch so verwoben mit mit dem Ort, auch mit den Menschen, die dich unterstützen, aber auch die Menschen, die eben dann diese Geschichten zu dir herbringen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch ja, einem manchmal sehr nahe geht, was da passiert. Ne? Das sind ja Schicksale.
Das ist wirklich wahr. Also da sind auch ganz viele schlimme Geschichten gewesen, aber wir haben versucht, dass wir das auch ausblenden, dass die Zeit im Garten im Grunde auch ein bisschen vergessen lässt und auch ein bisschen auch, dass wir andere Themen versuchen hervorzuholen, dass die Frauen sich sicher fühlen. Und es war ja auch so. Ich habe ja auch dann viele Momente hinterher noch aufgeschrieben, weil man das sonst vergisst. Und wenn wir gesät haben, und ich habe es dir ja auch sicher schon mal erzählt, wie eine Frau aus Syrien dann gesagt hat, wo unser Essen wächst, Mutter Erde ernährt uns, egal ob in Syrien oder in Afrika oder hier in Deutschland, da wo unser Essen ist, ist unsere Heimat. Und da, na, und das sind die Wünsche, dass die im Grunde ihre Familie gesichert haben. Und der Wunsch von vielen, vielen Frauen ist, dass die Kinder in die Schule gehen können und Bildung und einen Beruf lernen können. Also das sind so die Wünsche, weil wir auch Wünsche abgefragt haben. Und wir haben, ich habe das in Form einer Blumenwiese ja in einem Jahr gemacht, dass die Frauen Samen gestreut haben und dabei dann auch Wünsche gerufen haben, was sie sich wünschen. Und dass wir dann im Sommer geguckt haben, was ist von den Samen aufgegangen und was ist vielleicht von den Wünschen auch in Erfüllung gegangen. Und das war auch so schön auch zu erleben, dass mit den Wurzeln der Blumen, die wir da ausgesät haben, auch ein bisschen mehr Wurzeln wachsen konnten der Frauen. Und du kennst die Skulpturen, die wir im Garten haben, wo entwurzelte Bäume zu Frauen gestalten werden und die Wurzeln als Haarkrone tragen. Und das ist unser Symbol so auch, verwurzelt sein, auch wenn man der Erde entrissen ist, aber woanders trotzdem seine Wurzeln zeigen kann. Und das können die Frauen dann bei uns. Sie können dann zeigen, auch wo ihre Ursprungswurzel verankert war, aber auch, dass sich kleine Wurzelhärchen jetzt hier schon wieder auch entwickeln konnten. Und
Ja,
ja,
das ist
das ist schön.
wunderschön. Also das Thema Wurzeln haben wir ja mit dir mehrfach bearbeitet, aber natürlich wir, die hierher kommen, unter einem anderen Aspekt. Und das hat mich aber ewig berührt. Und es ist tief philosophisch. Und ich finde das wunderbar, dieses Bild, dass Frauen eben hier auch anfangen, sich zu verwurzeln und dank des Gartens eben ja nicht nur stranden können, sondern tatsächlich eine neue Heimat finden können. Der Garten führt also ganz unterschiedliche Menschen zusammen, erlebt Vielfalt sowieso in der Artenvielfalt, die zu sehen ist, aber eben auch, was Kulturen, Ansichten und Herkünfte betrifft. Er ist inklusiv und integrativ. Magst du das auch noch mal ein bisschen erweitern? Ja, du arbeitest ja nicht nur mit geflüchteten Frauen.
Nein, wir arbeiten auch mit Förderschulen und da haben wir ja auch schon zwei große Projekte mit der Aktion Mensch zusammen gemacht zum Thema auch Inklusion in Härten und Inklusion in der Natur. Und dass wir da auch gesagt haben, die Natur akzeptiert uns alle, ob wir jetzt mit Rollstuhl kommen, mit Rollator, ob wir blind sind, wir können dann fühlen. Also wir haben dann auch mit den Kindern unterschiedlichster Beeinträchtigungen in der Natur gearbeitet. Und wo auch viele, viele Lehrer, Lehrerinnen gesagt haben, diese Schritte hätten wir nie im Therapieraum geschafft. Was wir draußen in der Natur ohne großes Dazutun bei den Kindern bewirken konnten. Und deshalb für mich ist Natur ja selbst auch als Kind ja, damals gab es das Wort ADHS noch nicht, aber bei mir war es im Grunde auch, dass ich mich in der Natur halt immer sehr wohl und aufgehoben gefühlt habe und zur Ruhe kommen konnte. Und das merken wir halt auch bei Kindern, Jugendlichen mit emotionalen, sozialen Problematiken, dass wir da ganz viel bewirken können.
Also es ist wirklich so die integrative Kraft der Natur, die da einfach so wie Balsam für alle Seelen ist, sind für alle geschundenen Seelen vor allem, ne?
Genau. Und woanders ein Medikament, ne, dann verabreicht wird, damit man ruhiger wird, schaffen wir das dann im Gelände auch halt mit Wildnis und wo Kinder einfach auch mal ja, sich wahrnehmen können, wenn nicht alles so ganz vorgeschrieben ist und alles im Grunde vorhersehbar ist, wo man auch auf Überraschungen gefasst sein muss. Und das ist so schön, da auch auszuprobieren. Was halten die Kinder dann vielleicht auch aus? Wo lernen sie halt auch beim Klettern auch ihre eigenen Grenzen kennen? Natürlich immer so, dass natürlich keine Gefahr besteht. Aber es ist im Grunde für alle immer auch mittags, dass wir sagen können, so, welches Abenteuer hat jeder erlebt? Und irgendein Abenteuer war immer dabei. Und wenn man auch sagt, ich habe einen Käfer auf der Hand genommen oder ich habe einen Regenwurm auf der Hand gehabt, das ist dann, ja, ich denke mal, das wird sich noch lange verankern und wird prägen, so ein Erlebnistag.
Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage, ob du auch ein besonders prägendes Erlebnis gehabt hast, was dich besonders berührt oder gerührt hat.
Jetzt in meinem Beruf
Genau,
als
also auch mit der
Frau.
Arbeit mit den Frauen oder den Kindern, wo du sagst, Mensch, das war wirklich so ein Aha-Moment.
Ja, es war im Grunde wirklich, dass ich gemerkt habe, dass dieser Ansatz, die Natur im Grunde als Heilungsraum zu sehen, weil das für mich so war und für meine Familie auch, für meine Oma, meine Großtanten nach den schlimmen Verlusten im Zweiten Weltkrieg. Wir hatten immer Garten und ich wusste immer, wann dieser Todestag war, wo unsere halbe Familie ausgelöscht worden ist. Da wurde auch dann mal traurig und geweint, aber dann wurde auch wieder weitergearbeitet im Garten und dass der Garten unserer Familie immer geholfen hat. Und den Ansatz, das habe ich als Kind schon verankert. Und das war im Grunde auch immer mein Bestreben, den Naturerlebnisgarten jetzt auch für viele Menschen zu öffnen, die Heilung brauchen. Und wir haben 12 Jahre mit der Caritas Frauenkuren aus belasteten Familien in Herten durchgeführt. Und haben gemerkt, dass eine Woche in der Natur, also den Frauen wesentlich mehr da gut getan hat als eine Mutter-Kind-Kur irgendwo oben an der Nordsee, wo die halt dann mal eine kurze Zeit hatten. Aber hier der Ort, da haben die mir gesagt, wir wissen, das Tor bleibt auf, auch wenn die Woche um ist. Wir wissen immer, wir dürfen kommen. Und deshalb ist es so wichtig, an Wohnort so einen Platz zu haben, wo ich weiß, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann gehe ich dahin, dann setze ich mich da wieder unter den Baum oder setze mich da auf die Bank in dem Garten. Und manchmal, wenn ich die Frauen dann getroffen habe in der Stadt und habe gesagt, ihr seid ja gar nicht gekommen. Und wenn die dann sagen, wir wissen aber immer, dass die Tür ist auf und wir können uns das zurückholen. Und wir wissen, wir könnten kommen. Und ich denke mal, deshalb sind so Angebote ganz wichtig und dass Menschen wissen, da darf ich hingehen. Auch wenn ich mich nicht angemeldet habe, ich darf da einfach kommen und eintreten. Und so einen Ort möchte ich einfach offen halten.
Wunderschön ist das. Und ich meine, wir sind in ziemlich massiven Krisenzeiten. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass der Zuspruch und der Zustrom aufhört. Im Gegenteil. Vielleicht bevor ich die vorletzte Frage stelle, noch eben, welche Tipps du hast für Menschen, die diese Krisen jetzt so massiv erleben. Natur ist deine Antwort, oder?
Ja, Natur und auch trauern dürfen. Und ich habe auch immer gesagt, ne, weil die Menschen, die brauchen auch einen Ort, wo sie einfach vielleicht mal sitzen können und vielleicht auch weinen können und trauern können. Die haben hier keinen Friedhof oder keinen Ort, an dem sie sich verbinden können mit ihren Angehörigen, die vielleicht verstorben sind. Und deshalb finde ich das auch ganz wichtig. Wir haben auch zusammen da geweint. Es ist auch vorgekommen, dass Familienmitglieder in Syrien verstorben sind. Dass wir da auch, wir konnten lachen und wir konnten weinen. Und in der Zeit ist auch meine Mutter verstorben, die ich immer mit hatte im Frauenflüchtlingsgarten. Das war die Oma. Und wir haben da eine Trauerfeier gemacht und die Frauen haben was gebacken, gekocht, was meine Mama gerne gegessen hat. Und dann hat jeder gebetet, zu welchem Gott auch immer. Und wir haben Lieder gesungen aus unserem Kulturkreis und auch mal getanzt und was Witziges erzählt. Und das ist so das Verbindende. Und ich denke, so müssen die Projekte sein, dass die immer auf Augenhöhe stattfinden, mit gegenseitiger Wertschätzung und nicht, dass ich sage, ach ja, die armen Flüchtlinge, die da gekommen sind und die geben mir genauso viel, wie ich ihnen gebe. Und dass das gegenseitig sein muss, dieses Berühren, dass man offen bleibt, sich immer wieder auch berühren zu lassen und auch selbst mal zeigen, wie schwach man jetzt sich fühlt oder weil zu Hause auch was, jemand krank ist oder in Gefahr ist. Und dass man darüber mit ganz einfachen Worten, da braucht man, im Grunde haben wir mit Gesten am Anfang schon gezeigt, dass wir uns voneinander ja, berühren lassen. Und ja, und das ist mir wichtig, dass so auch, dass das weitergehen kann und dass wir diese Willkommenskultur aufrechterhalten. Also ich werde das tun und wir im Naturerlebnisgarten sind alle, dass wir das auch gerne weiterführen wollen.
Das ist ein unglaublich leidenschaftliches, schon fast Schlussplädoyer, aber jetzt doch noch, du bist die große Säherin für Ideen und für eben Begeisterung. Wenn Menschen jetzt irgendwo, die uns hören, ein ähnliches Projekt planen, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es mehr als nur Herzblut braucht, das auf jeden Fall. Was gibt es für wesentliche Dinge, die es noch benötigt? Hast du für Menschen, die starten wollen, als Tipps parat?
Ja, wichtig ist natürlich, dass man erstmal auch die Strukturen schafft, dass man einen Ort weiß, wo man sich verabreden kann. Es ist schon gut, wenn man auch wirklich einen Ort hat und dass man mit der Kommune, mit den Verbänden der Flüchtlingsberatungsstellen oder der karitativen Verbände Kontakt aufnimmt, damit man auch das öffentlich machen kann. Denn da reicht es jetzt nicht unbedingt über Social Media oder über einen Zeitungsartikel. Da ist schon ganz wichtig, dass halt auch Menschen in den Kommunen das weitergeben und sagen, da und da könnt ihr hingehen. Und wir versuchen natürlich Fördergelder. Im Moment hat uns Demokratie leben, dieses große Bundesprojekt, da auch sehr geholfen, dass wir natürlich immer auch die Themen von Demokratie leben mit einfließen lassen. Also Demokratie üben ist ja ganz, ganz wichtig, mehr denn je. Und das ist das, was wir auch da auch über Wahlen und so auch sprechen, dass wir sagen, wie ist das in euren Ländern gelaufen, ne? Und wie konnte sich jemand da einbringen? Oder was wünscht ihr euch hier, wenn ihr wählen dürftet? Ne? Was gibt es hier für Parteien? Also, dass wir in diesem Jahr auch darauf noch mehr eingehen wollen. Und ich denke mal, das ist wichtig, dass man einmal guckt, Förderungen braucht man und man braucht halt auch Menschen, die einen unterstützen. Alleine ist es sehr schwierig, sowas aufzubauen, und dass man verbindlich dann auch ist, dass man sagt, so ein Wochentag, Donnerstags ist bei uns immer Frauengarten, das seit jetzt 7 Jahren. Und dass die Frauen mir erzählen, die Kinder fragen montags, Mama, wann ist wieder Donnerstag? Und das hat, ne, das ist im Grunde so schön, dass ich dann auch sehe, dass der Donnerstag herbeigesehnt wird, dass wir um 2:30 da wieder uns treffen und dass wir auch in Corona-Zeiten im Garten es geschafft haben, uns auch treffen zu dürfen in kleiner Gruppe, weil der Garten groß genug ist und wir Abstand halten konnten und wir halt dann auch einfach den Garten auch weiter pflegen mussten, damit er auch barrierefrei bleibt, die Wege frei bleiben, weil in 3 Jahren wäre alles zugewachsen in unserem Gelände. Und das war das Schöne, dass wir auch da immer kleine Treffen hatten und uns darauf freuen konnten. Und ja, und die Ramadan-Zeit am Anfang war so, dann kamen die Frauen nicht. Und jetzt ist es mittlerweile so, die kommen auch im Ramadan und arbeiten mit uns und halten dann auch trotzdem auch durch bis abends, auch wenn wir dann was essen und trinken. Also, dass wir auch darüber eine Menge auch jetzt so auch erfahren haben und dass im Grunde dann was von uns, was wir kochen, für abends für nach Hause mitgenommen wird. Dass wir dann was vorkochen, auch gemeinsam. Und das sind dann auch so Dinge, wo auch für uns wichtig war, dass nicht im Ramadan auf einmal wir nie wussten, kommen jetzt 10 Frauen oder kommen 20, dass wir gesagt haben, wir brauchen euch dann auch verbindlich. Wenn wir hier verbindlich auf euch warten, dann müsst ihr auch kommen. Also, dass wir auch so ein bisschen Regeln eingeführt haben, dass wir jetzt eine WhatsApp-Gruppe haben, wo man sich abmelden kann. Oder dass wir wissen, ist jemand im Krankenhaus oder ist jemand jetzt erkrankt, dass wir uns umeinander kümmern können oder um die Kinder. Und das ist halt auch wichtig.
Ein Riesenprojekt, dem ich so viel, ja, Zukunft wünsche und Menschen, die es weiter unterstützen. Denn wie du sagst, alleine geht es nicht. Und nur mit einer schönen Idee, oh, ich habe ein hübsches Örtchen, da können jetzt mal Leute kommen, geht es auch nicht, sondern auch eine Menge, ich sehe bei dir, Aktenordner, Berge an Papier, durch die man sich fressen darf, denn die europäische Verwaltung macht es einem bestimmt nicht leicht. Aber du hast eben seit Jahrzehnten diesen Biss und ich wünsche es ja dir weiterhin, solange es eben klappt und natürlich diesen als Anregung für alle, die das hören. Ja, und wir werden natürlich deine Kontaktdaten vermitteln dürfen. Die können sich ja dann noch mal ganz konkrete Tipps abholen.
Richtig, wir haben auch das Kochbuch, was entstanden ist nach
Richtig.
dem ersten Jahr, 1,5 Jahr. Das haben wir auch auf unserer Homepage. Also da kann auch geguckt werden. Und wer dann noch mehr Material möchte, kann ich gerne auch Berichte mal als PDF zuschicken.
Toll, liebe Sigrun, es ist immer wieder ein Genuss, mit dir zu sprechen. Und wie gesagt, alles, alles Gute für den Naturerlebnisgarten und ja, für dich und auch all die Menschen, die du begeisterst.
Ja. Vielen Dank.
Wir haben gehört, mit viel Mut und Mitmenschen, mit Herzenswärme und Aktenfressen ist es möglich, für andere neue Glücksmomente und sogar neue Heimaten zu schaffen. Das alles steckt in der Kraft der Kräuter. Möge es dich ebenso gepackt haben wie mich. Mehr über Sigrun erfährst du übrigens auch in Folge 27 von Kraut im Ohr, dem Wildkräuter-Podcast, der mittlerweile im deutschsprachigen Raum die meisten Folgen versammelt hat. Daher freuen wir uns, wenn du uns bewertest, likest und weiterempfiehlst. Auch die anderen Folgen aus dem Berufe-Special sind super spannend und wer brennende Liebe spüren möchte, melde sich noch schnell zum Brennnessel-Workshop an am 16. April. Nur so können wir gemeinsam etwas verändern. In Dankbarkeit für die vielen Menschen, die das schon tun, grüßt deine Mo.